Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Willkommen in der Welthandelsorganisation WTO. Der neue Chef heißt Roberto Acevedo und er weiß, seine WTO ist in einer Krise.
This is really true. We are at a critical stage.
Schafft es der Brasilianer, die Organisation zu retten? Willkommen in Miami. In Miami treffen sich Banker, Anwälte und Beamte vor allem aus karibischen Staaten. Schaffen sie es, ihre Steuerparadiese zu retten? Und dann willkommen bei der Paul Leimgruber AG.
Die Firma Paul Leimgruber transportiert alles, was Sie sich denken können, außer lebende Tiere und Waren, die gekühlt transportiert werden müssen.
Früchte, Kleider, Autos von A nach B transportieren. Die Logistikbranche in der Schweiz boomt. Was treibt das Geschäft an? Sind die Transportwege künftig unter dem Boden? Und wie sieht die Arbeit eines Logistikers genau aus? Antworten darauf hören Sie hier bei uns im Trend. Am Mikrofon Susanne Giger. Nach monatelangem Kandidatengerangel steht fest. Der Nachfolger von Pascal Lamy an der Spitze der Welthandelsorganisation WTO wird ein Brasilianer. Roberto Acevedo ist 55, von Haus aus Elektroingenieur und als langjähriger WTO-Botschafter Brasiliens in Genf bestens bekannt. Doch auf den Neuen kommt viel Arbeit zu, denn die WTO steckt in der Krise. Sie dort herauszuholen, gilt vielen als fast unlösbare Aufgabe. Maren Peters.
Roberto Acevedo sei eine gute Wahl für den WTO-Chefsessel, sagt Handelsprofessor Simon Evenet aus St. Gallen, ein intimer Kenner der Organisation. Auch wenn der neue Job nicht der einfachste sei.
This is a good choice, but at the moment it's not the best job you can have in the global system of.
Der 55-jährige Brasilianer genieße als geschickter Diplomat einen guten Ruf in Genf. Helfen könnte Acevedo auch, dass er von starken Entwicklungsländern wie China durchgesetzt wurde, meint Evenet. Gegen den Willen der USA und der EU, die lieber den neoliberalen, früheren mexikanischen Handelsminister Herminio Blanco auf dem Handelsthron gesehen hätten. Die Wahl ihres Wunschkandidaten könnte Entwicklungsländern wieder mehr Vertrauen in die WTO geben, hofft Evenet.
Developing countries, I think, gain a bit more confidence in the system, knowing that one of their own is running the WTO, of course.
Mehr Vertrauen kann die Welthandelsorganisation dringend gebrauchen. Sie steckt in der Krise. Ihr wichtigstes Projekt, eine neue weltumspannende Freihandelsrunde, kommt seit Jahren nicht voran. Viele Länder, inklusive der Schweiz, konzentrieren sich deshalb lieber auf bilaterale Handelsabkommen. Dadurch entsteht ein unübersichtliches Geflecht von Handelsverträgen. Das bringt kleine und mittlere Exportfirmen oft an ihre Grenzen und benachteiligt viele arme Länder, die als Handelspartner nicht interessant genug sind. Acevedos wichtigste Aufgabe ist daher, die globale Freihandelsrunde, die sogenannte Doha-Runde, wiederzubeleben. Thomas Braunschweig, Handelsexperte der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern.
Die Hoffnung ist natürlich, dass grundsätzlich eben durch ein Abkommen der Welthandel auch gefördert wird, dass da frisches Blut quasi in den Handel und die Handelspolitik reinkommt und damit eine gewisse Dynamik ausgelöst wird.
Davon sollten auch die armen Länder profitieren, hatten die reichen Länder am Anfang versprochen. Doch daraus ist nichts geworden. Die 159 WTO-Mitglieder konnten sich in wichtigen Streitfragen nicht einigen. Alle hatten Angst, zu viel zu geben und zu wenig zurückzubekommen. Es braucht viel diplomatisches Geschick, um alle wieder an einen Tisch zu bringen. Der künftige WTO-Chef muss vor allem die Entwicklungsländer wieder ins Boot holen. Sie tragen inzwischen mehr als die Hälfte zum Welthandel bei. Handelsexperte Braunschweig traut dem Neuen das zu.
Acevedo ist genug erfahren und auch genug clever, um zu sehen, dass wenn er hier nicht mehr auf diese Anliegen der Entwicklungsländer eingeht, dass er keine Chance haben wird, diese Doha-Runde noch erfolgreich zu Ende zu führen.
Seine Feuertaufe muss der Brasilianer im Dezember in Bali bestehen, auf der nächsten Ministerkonferenz der WTO. Dann sollen die Mitgliedsländer zumindest eine Mini-Version des geplanten Doha-Freihandelsabkommens verabschieden. Doch Experten wie Simon Evenet geben selbst diesem abgespeckten Paket kaum eine Chance.
Time is running out. It's clear that the progress hasn't been made. We fear again another fiasco.
Der erwünschte Fortschritt sei bisher nicht erzielt worden und die Zeit laufe davon. In Bali sei deshalb ein weiteres Fiasko für die WTO zu befürchten, sagt Evenet. Keine schönen Perspektiven also für den neuen WTO-Chef Acevedo. Trotz großer Vorschusslorbeeren bei der Wahl könnte er bald von der rauen Realität eingeholt werden. Immerhin weiß er als langjähriger WTO-Botschafter ziemlich genau, worauf er sich einlässt.
Maren Peters.
Trend.
Antigua, Bermudas, Barbados. Weiße Strände, türkisblaues Meer. Für viele Touristen eine Traumdestination. Aber nicht nur für sie. Beliebt sind die Karibikinseln, auch bei den Reichen, weil sich dort ohne viel Aufwand Geld vor dem Steuervogt verstecken lässt. In den letzten Monaten hat der Druck auf diese Staaten jedoch zugenommen und diese versprechen mehr Transparenz in Steuerangelegenheiten. Sind die paradiesischen Zeiten für die Steueroptimierer also bald passé? Dies war Thema am jährlichen Stelldichein der sogenannten Offshore-Szene in Miami. USA-Korrespondent Beat Zoltermann.
Miami Beach in Florida. In einem Luxushotel sind 200 Banker, Anwälte, Experten und Beamte versammelt. Eine stattliche Zahl von ihnen aus der Karibik. 2 Tage Referate, Erfahrungsaustausch und Networking. Die Offshore-Konferenz ist seit Jahren ein Must für eine Branche, die Wert auf Diskretion legt. Wichtiges Thema dieses Mal, die wachsende Kritik am Offshore-Finanzgeschäft. Sie stört. Und sie ist in den Augen vieler hier nicht gerechtfertigt. Dax Basteo, der Staatssekretär für Finanzfragen auf den Cayman-Inseln etwa, ist verärgert, dass die Medien ein falsches Bild von seinem Land zeichneten.
It's unfortunate that the media often takes perhaps isolated incidents in other jurisdictions, infer things happening in Cayman that's not happening there.
Einzelne Fälle von Steuerdelikten würden aufgebauscht oder noch schlimmer, den Cayman-Inseln angedichtet. Mit Fakten habe das nichts zu tun.
Facts don't prevail in most cases.
Ähnlich tönt es bei Vertretern der britischen Jungferninseln. Ein Offshore-Konto, also ein Konto in einem ausländischen Steuerparadies, das allein sei doch nichts Anrüchiges, wehren sie sich. Und Ben Arindell, Direktor von Seidel Bank and Trust auf Barbados, sagt:
Yeah, we feel the pressure.
Ja, wir spüren den Druck. Druck, transparenter zu werden. Die Karibikstaaten sehen sich primär als effiziente Dienstleistungszentren für die globalisierte Finanzwelt. Die Kritiker sagen, mit ihren tiefen Steuern und den laschen Gesetzen würden diese Länder den reichen Leuten und Firmen aus dem Ausland helfen, Steuern zu sparen. Das Geld fehle dann dem Fiskus weit weg von den Palmenstränden. Spricht man an der Konferenz mit Vertretern aus der Karibik, betonen sie, dass sie zahlreiche neue Steuerabkommen geschlossen hätten. 6 britische Territorien, darunter die Cayman- und Jungferninseln sowie Bermudas, wollen sogar den automatischen Informationsaustausch einführen. Dieser Schritt fällt ihnen indes leicht. Sie kennen kein Bankgeheimnis wie die Schweiz. Bei ihnen in der Karibik sind es Briefkastenfirmen und Trusts, die für Anonymität sorgen.
Most people use trusts as the first layer of controlling corporations and other entities, and the trusts are very hard to keep track of because, unlike corporations, they don't require registration with any government or specific identification.
Die Leute versteckten sich hinter Trusts, speziellen Stiftungen. Diese Trusts seien dann ihrerseits Eigentümer von Trusts oder Firmen, erklärt Jack Blum, Präsident vom Tax Justice Network, das sich für Transparenz in Steuerangelegenheiten einsetzt. So sei es natürlich schwierig, den echten Eigentümer oder Steuerpflichtigen herauszufinden.
If you don't have regulation of trusts, automatic information exchange won't mean anything.
Solange man dies nicht ändere und keine Ahnung habe, wer hinter einem Trust stecke, gäbe es auch keine Daten, die man austauschen könne, erklärt Blum. Die ausländischen Steuerbehörden dürften also trotz der Steuerabkommen weiterhin Mühe haben, an Daten aus der Karibik zu kommen. Lee Shepherd von der Fachzeitschrift Tax Notes International sagt, die Inseln in der Karibik würden auf ihren Trust-Wettbewerbsvorteil nicht freiwillig verzichten.
There's no percentage in having the tightest regulation of any kind.
Großbritannien und die USA hätten zudem ein gewichtiges Wort mitzureden.
They are not doing anything that these two governments don't let them do.
Diese beiden Regierungen würden den Handlungsspielraum der Inseln festlegen. Im Moment sei in der Karibik nun der Datenaustausch angesagt, beschränkt auf die USA und einige Staaten Europas. Ein Austausch mit China, Südamerika und Russland, den großen Offshore-Wachstumsmärkten, sei nicht vorgesehen, fügt Lee Shepherd lakonisch an. Konferenzteilnehmer und Anwalt Martin Kenny arbeitet auf den britischen Jungferninseln. Diese beschreibt er so.
32.000 people, 2.000 sailboats and 600.000 active companies.
32.000 Einwohner, 2.000 Segelboote, 600.000 Firmen. Wie ist das möglich? Fragt er selber. Seine Antwort:
Well, we live in a world where that's what we have.
Das ist halt die Welt, in der wir leben.
Beat Zoltermann. Von Miami in die Schweiz, von A nach B, Waren transportieren. Die Logistikbranche boomt in der Schweiz. Wir schauen hinter die Kulissen, nach weiteren wichtigen Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Ivan Lieberherr.
Der Elektrotechnikkonzern ABB muss überraschend einen neuen Chef suchen. Joe Hogan hört nach 5 Jahren auf, aus privaten Gründen. Der 56-jährige Amerikaner hat ABB mit Zukäufen und einem strengen Sparkurs erfolgreich durch die jüngste Krise geführt. Hogan bleibt noch im Amt, bis ein Nachfolger bestimmt ist. Die Schweizer Wirtschaft hat im Frühling etwas an Schwung verloren. Das zeigt eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich bei über 6'000 Firmen. Namentlich die exportorientierten Unternehmen, etwa im Maschinenbau, klagen über ein schwächeres Geschäft, sagt KOF-Ökonom Klaus Abberger.
Es ist die Nachfrage, die jetzt eben schwächer ausfällt in vielen anderen Ländern. Und das führt jetzt zu Problemen. Den starken Franken haben wir schon eine ganze Weile. Da arbeiten die Firmen, da sind sie auch schon ein Stück weit gekommen. Aber jetzt schwächelt eben zusätzlich die Nachfrage.
Den auf den Schweizer Markt ausgerichteten Unternehmen läuft es insgesamt recht gut. Insbesondere die Baubranche freut sich über volle Auftragsbücher. Der Baubranche ist es denn auch zu verdanken, dass im April wieder mehr Leute einen Job gefunden haben. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,1% nach 3,2% im März. Wird dieser Effekt, also das Frühlingserwachen auf dem Bau, herausgerechnet, zeigt sich ein anderes Bild. Die Zahl der Arbeitslosen hat zugenommen. Oliver Scherli vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO.
Es widerspiegelt auch das doch ziemlich schwierige Umfeld, in dem sich die Schweizer Wirtschaft hier bewähren muss. Man darf aber trotzdem sagen, dass wir, wenn wir es vergleichen mit den umliegenden Ländern, kein Grund zur Besorgnis besteht.
Weltweit besteht jedoch Grund zur Besorgnis. Vor allem für junge Menschen ist die Lage düster. Das zeigen neue Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Demnach haben rund um den Globus über 73 Millionen Jugendliche keinen Arbeitsplatz. 3,5 Millionen mehr als im Vorkrisenjahr 2007.
Ivan Lieberherr.
Trend, Thema.
Loger, unterbringen, einquartieren, für Nachschub sorgen. Das tun die Logistiker. Sie organisieren den Transport der Waren. Eine Branche, die in der Schweiz laufend wächst. Inzwischen erwirtschaftet sie 6,5% des Bruttoinlandprodukts, also der gesamten Wirtschaftsleistung der Schweiz. Und sie beschäftigt über 170.000 Mitarbeitende. Das sind fast gleich viele Leute, wie in der Schweiz für Banken und Versicherungen arbeiten. Und Experten sagen, das Geschäft der Lager- und Transportspezialisten werde in der Schweiz gar weiter zulegen. Philipp Meyer über den Logistikmarkt Schweiz.
Die Transporteure in der Schweiz sind viel unterwegs. Gegen 350.000 Lastwagen und 30.000 Güterwaggons werden pro Jahr eingesetzt, damit die gewünschten Waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen. Über 450 Millionen Tonnen Güter werden jedes Jahr quer durch die Schweiz transportiert. Der Markt ist stark aufgeteilt. Es gibt nur ganz wenige große Akteure. Dazu gehören traditionell die ehemaligen Staatsbetriebe wie die Post und die SBB Cargo, wie Professor Wolfgang Stölzle von der Universität St. Gallen erklärt.
Das ist damit zu begründen, dass in früheren Zeiten der Verkehrsmarkt ein regulierter Markt war und kein freier Markteintritt möglich war und die ehemaligen Staatsbetriebe nach und nach privatisiert worden sind und insofern natürlich ganz andere Startbedingungen hatten.
Daneben gibt es eine Vielzahl mittlerer und kleiner Unternehmen. Das beginnt beim Kleinsttransporteur, der mit seinem Lastwagen ein paar Dörfer bedient, geht über mittelgroße Transporteure wie Planzer und bis zu Ablegern von Weltkonzernen wie die DHL.
Es gibt keine wesentlichen Markteintrittsbarrieren und damit auch kleine und Kleinstunternehmen sehr gut am Markt reüssieren können. Und insofern wir dann wirklich eine schiefe Verteilung dergestalt haben, dass es wenige sehr große gibt und ganz, ganz viele mittlere und kleine Unternehmen.
Zum Logistikmarkt Schweiz gezählt werden nicht nur jene Firmen, die Fracht durch die Schweiz transportieren, sondern auch jene, die Lagerstätten anbieten. Zusammengerechnet generiert die Branche einen Umsatz von knapp 40 Milliarden Franken pro Jahr. Dies hat die Uni St. Gallen in der Studie Logistikmarkt Schweiz 2013 errechnet. Auf den ersten Blick überraschend ist, dass die Logistik in der Schweiz in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Laut Logistikmarktstudie sogar überproportional stark. Denn während die Gesamtwirtschaft nur rund 1% zulegte, waren es in der Logistik 3,5%. Dies obwohl auch die Kunden der Logistikfirmen die Folgen der weltweit schwierigen Wirtschaftslage gespürt haben. Wenn man die Zahlen genauer betrachtet, sieht man allerdings, dass die Zahl der beförderten Tonnen kaum größer geworden ist. Gestiegen sind die Anzahl Fahrten und die gefahrenen Kilometer. Dies habe unter anderem mit einer Veränderung des Konsumverhaltens zu tun, erklärt Logistikfachmann Stölzle. Die Konsumenten würden immer mehr Güter im Internet bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Der größere Anteil an diesem Trend hätten allerdings die Unternehmen, sagt der Logistikprofessor, weil diese einen großen Anteil ihrer Produktion auslagerten an verschiedene Standorte in der Schweiz und natürlich auch ins Ausland.
Weil wir immer größere Transportdistanzen haben, weil wir immer stärker wirtschaftliche Aktivität zwischen mehreren Akteuren verteilen, ist die wirtschaftliche Aktivität als solche intensiver geworden, was Logistikaktivitäten betrifft. Und insofern haben wir selbst bei stagnierender Wirtschaft noch eine wachsende Logistik.
Und das Outsourcing betreffe eben nicht nur die Produktion selbst, sondern auch den Transport der Güter und Zwischenprodukte. Sprich, die Produzenten haben keine eigenen Lastwagen mehr, sondern beschäftigen immer häufiger externe Transporteure, was wiederum der Logistikbranche zugutekommt. Das größere Transportvolumen bewältigen die Logistiker durch den Bau von großen Logistikzentren, die sie zum Teil gemeinsam nutzen. So sind in den letzten Jahren vor allem in der Nähe von Zürich und Basel große sogenannte Logistikcluster entstanden. Rund um Autobahneinfahrten haben sich jeweils gleich mehrere Transportfirmen angesiedelt. Außerdem wird über den Bau eines großen Containerterminals diskutiert. Noch unklar ist, ob dieser in der Region Basel oder im Limmatal bei Zürich gebaut wird. Für Basel spricht laut Experten die Nähe zum Rheinhafen, für Zürich die zentralere Lage. Stölzle will sich nicht festlegen. Er sagt nur, dass er kaum glaube, dass zwei Terminals rentabel betrieben werden könnten. Es sei aber an der Politik zu entscheiden, was genau gebaut werden soll. Obwohl sich die rasante Entwicklung der letzten Jahre wegen der Weltwirtschaftslage auch in der Schweiz etwas verlangsamt habe, sei ein Ende des Wachstums im Logistikmarkt derzeit nicht abzusehen, meint Wolfgang Stölzle. Sobald der Wirtschaftsmotor wieder runterlaufe, würden die Transportmengen wieder stärker zunehmen. Dies könnte aber in Zukunft zu Schwierigkeiten führen. Der Platz auf Schweizer Straßen könnte allmählich knapp werden, weil sich die Feinverteilung in der Schweiz auf der Schiene nicht lohnt. Derzeit sei das Problem noch nicht so groß, sagt der Logistikprofessor. Man müsse sich noch keine Sorgen vor einem baldigen Verkehrsinfarkt machen.
Momentan hören wir diese Klagen noch nicht. Das ist eine übergroße Unzuverlässigkeit durch eben Engpässe auf dem Straßennetz geben kann. Aber eins steht fest, der Verkehr wird auch in der Schweiz überdurchschnittlich zunehmen, der Güterverkehr. Und er wird überdurchschnittlich stark auf der Straße zunehmen.
Damit es auf den Schweizer Straßen dereinst nicht zum Dauerstau kommt, wird bereits heute über Alternativen nachgedacht. Eine Idee der Logistiker ist ein System namens Cargo Souterrain. Durch ein Tunnelsystem, das unter dem Boden quer durch die Schweiz verläuft, sollen sehr schnell große Warenmengen automatisch über größere Strecken transportiert werden können. Doch ob ein solch riesiges Unterfangen überhaupt je finanzierbar sein wird, lässt sich heute nicht abschätzen. Die ganze Schweiz zu untertunneln, könnte sich als unermesslich teuer erweisen. Deshalb wird das Cargo Souterrain zumindest vorerst ein Traum der Logistikfachleute bleiben.
Solange es also noch keine Frachttunnel unter dem Schweizer Boden gibt, werden auch weiterhin alle Waren entweder auf der Schiene oder der Straße durch die Schweiz bewegt. Seit 51 Jahren in diesem Geschäft ist die Paul Leimgruber AG. Ihren Sitz hat die Transportfirma an der Autobahnausfahrt Pratteln bei Basel, wo sie auch ein großes Logistikzentrum betreibt. Philipp Meyer war auf Besuch.
Es ist später Nachmittag an einem regnerischen Tag in Pratteln. Wie eine große Stahlkarawane fährt ein blau-weißer Lastwagen nach dem anderen vom Logistikzentrum der Paul-Leimgruber AG zur Autobahn hoch oder in umgekehrter Richtung zum Lagerhaus. Das Logistikzentrum liegt fast direkt am Rhein, auf einer Fläche so groß wie 7 Fußballfelder. Es ist Hauptsitz, Lager, Lastwagenparking und der größte Umschlagplatz der Firma in einem. Im ersten Stock des Bürogebäudes stehen gegen 10 Leute vor einem Schalter an. Dahinter sitzen mindestens gleich viele an Bürotischen, Stimmen tönen durcheinander, die Stimmung ist aufgeräumt und doch konzentriert. Zu einer Zeit, wo an vielen Orten bereits der Feierabend vorbereitet wird, herrscht in der Disposition der Firma Leimgruber AG Hochbetrieb. Geschäftsführer Hans-Peter Fox erklärt.
Das sind die Mitarbeiter, die die ganzen Sendungen auf die LKWs disponieren. Das wird sich sicher bis 7 Uhr abends durchziehen, weil die meisten Fahrzeuge, die kommen jetzt aus der Schweiz zurück von ihren Touren und werden dann auch wieder die Ladeaufträge für den nächsten Tag bei den Disponenten abholen. Die Schwerpunktzeiten sind sicher morgens früh. Wir haben ja bekanntlicherweise ein Nachtfahrverbot, das heißt, die Leute, die melden sich ab 5 Uhr am Morgen bei uns an den Schaltern, bei den Disponenten und kommen abends so zwischen 17 Uhr und 20 Uhr wieder zurück.
Gegen 350 Lastwagen docken jeden Tag an den 62 Rampen des Logistikzentrums in Pratteln an, werden beladen und fahren nach rund einer Stunde wieder weg. Hinter den Toren verbergen sich 20.000 Quadratmeter Lagerfläche auf 2 Stockwerken. Durch das helle Erdgeschoss flitzen Gabelstapler und verschieben Paketstapel und Paletten. Gelagert werden verpackte Fenster, Autoreifen, Zementsäcke und auch unförmige Holzteile, die vermutlich irgendwo in einem Haus eingebaut werden sollen. Was auch immer man in einen Lastwagen packen könne, habe hier vermutlich schon gelegen, sagt Hans-Peter Fox.
Die Firma Paul-Leimgruber transportiert alles, was Sie sich denken können, außer lebende Tiere und Waren, die gekühlt transportiert werden müssen.
Im Untergeschoss gibt es zusätzlich 7 Kabinen, die extra für die Lagerung von Gefahrengütern eingerichtet sind, beispielsweise explosive Chemikalien. Den größten Teil ihres Umsatzes macht die Transportfirma mit dem Transport von Waren durch die Schweiz. Das ist aber nicht alles.
Das eine ist die nationale Verteilung von Stückgutsendungen. Da geht es vor allem darum, dass wir für internationale Spediteure Waren, die vom Ausland kommen, zwischenlagern, umladen und dann auf unsere Fahrzeuge verladen und die Ware dann in der Schweiz verteilen oder eben dann vorholen und wieder zum Terminal zurückbringen. Der zweite Teil ist Containertransport, also wir fahren die Übersee- oder Seefrachtcontainer zu den Kunden, holen aber auch oder beladen die Container auch bei den Kunden. Zusätzlich betreiben wir natürlich auch Lagerlogistik im eigentlichen Sinn, wobei bei uns die Lagerlogistik Mittel zum Zweck, sage ich einmal, ist, weil wir die Wertschöpfung im Transport sehen.
Und wegen des Transportgeschäfts ist die Firma in den letzten 20 Jahren stark gewachsen. Arbeiteten 1993 noch 100 Leute für die Paul-Leimgruber AG, sind es heute an den 3 Standorten Pratteln, Basel und Embrach 3-mal so viele. In den letzten 2-3 Jahren ging es aber auch bei Leimgruber nicht mehr gleich schnell vorwärts wie bisher. Das sei aber kein Grund, um Trübsal zu blasen, sagt CEO Hans-Peter Fox.
Uns geht es gut, auch wir spüren natürlich die Konjunkturschwankungen. Wir versuchen, das wieder wettzumachen über die Akquisition von Neukunden. Grundsätzlich ist die Sendungsanzahl nicht sehr gesunken, sondern es ist so, dass die durchschnittliche Sendung, also die durchschnittliche Lieferung, kleiner geworden ist. Das spricht im Gewicht oder vielleicht auch im Volumen.
Geschäftszahlen veröffentlicht die Familien-AG keine. In der Logistikmarktstudie Schweiz der Universität St. Gallen liegt die Paul-Leimgruber-AG auf Platz 46 der Top 100 Schweizer Logistiker mit einem geschätzten Umsatz von 63 Millionen Franken. Diese Zahl dementiert Fox nicht. Im Vergleich zur Post mit ihren 4 Milliarden Franken Umsatz ist Leimgruber damit zwar ein Zwerg, in einem Markt mit mehreren hundert Klein- und Kleinstunternehmen aber dennoch ein bedeutender Player. Angeblich ist man bei Leimgruber ganz froh, dass das Wachstum nicht mehr gleich rasant vonstatten geht wie bisher. So könne man sich darauf konzentrieren, etwas gegen die kleiner werdenden Margen im Markt zu tun, sagt Hans-Peter Fox.
Wir konzentrieren uns im Moment auf die Optimierung unserer Prozesse. Das können wir auch, indem wir gewisse Technologien anschauen, die diese Prozesse vereinfachen könnten.
So wird derzeit ein neues computergestütztes Warenerfassungs- und Tourensystem getestet, um Umschlagzeiten und Fahrkilometer zu sparen. Für die mittelfristige Zukunft macht sich Geschäftsführer Hans-Peter Fox keine allzu großen Sorgen. Die Feinverteilung der Waren in der Schweiz sei ohne Lastwagen nicht zu bewältigen. Und sobald die Wirtschaft auch nur ein bisschen stärker anziehe, würden auch die Lastwagen der Transporteure wieder besser ausgelastet.
Das war unser Schwerpunkt zur Schweizer Logistikbranche. Und das war Trend. Mehr aus der Welt der Wirtschaft gibt's wieder. In einer Woche gleicher Sender, gleiche Zeit. Oder rund um die Uhr im Internet unter srf.ch/trend.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.